give me a shout out if the world's going to end.
That's insanity, okay? No, sir. This is reality.
Herzlich willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme. Von und mit Anne Kessel
und Lisa van Brakel. Willkommen. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Film- und Fernsehbranche arbeiten. Und warum nicht deutsche Serien und Filme? Because we don't like the shit where we eat.
Right.
Right. Willkommen zu einer weiteren Folge von Schon gesehen. Wie immer, vorweg, wir sind kein spoilerfreier Podcast. Das heißt, ihr solltet den Film oder die Serie besser vorher gesehen haben. Falls nicht, ist es ein anderes Hörerlebnis für euch und ihr seid herzlich eingeladen zu bleiben. Und Anne und ich haben vorher nicht miteinander gesprochen. Das heißt, wir wissen nicht, wie die jeweils andere den Film oder die Serie fand. Mhm. Das ist alles, was man eigentlich vorher wissen muss. Damit sind wir ausgestattet, wir können loslegen. Bleibt noch zu sagen, worüber reden wir denn heute, Anne?
Über A House of Dynamite.
Yes, Netflix-Film von
Catherine Bigelow. Und ich korrigiere dich ungern.
Oh.
Also ja, man kann den Film auf Netflix schauen. Es gab aber einen kurzen, kleinen Kinostart in den USA. Und ich nehme mal an, weil sich offenbar gewisse Menschen Hoffnung auf einen Oscar machen, weil dafür muss es ja einen Kinostart geben.
Right.
Also der war, ich glaube, der lief, weiß ich nicht, ist gefährliches Halbwissen. Eine Woche, ein paar Tage lief der in den USA in den Kinos.
Okay.
Und seit Ende Oktober 2025 läuft er auf Netflix.
Danke für diese Info. Es ist ja so, dass Netflix hin und wieder seinen Film dann eben doch einen Theatrical Release ermöglicht. Hier habe ich das überhaupt nicht mitbekommen. Danke für die Info. Ich möchte noch hinterher schieben, Drehbuch Noah Oppenheim. So.
Richtig.
Auch wichtig im Sinne dessen, dass wir
Drehbuchautoren
sind. Nicht geschrieben von Kathryn Bigelow. Sie hat Regie geführt. Ja.
Richtig.
Und damit kommen wir zu immer, wie immer, ersten Frage. Anne, wie hat's dir denn gefallen?
Ja, diese Reihenfolge ist erprobt.
Mhm.
Du stellst die Frage und ich muss die erste Antwort geben.
Finde ich super.
Ja, ich traue mich aus der Deckung.
Ja.
Ich habe über diesen Film viel nachgedacht und es gibt einige Sachen, die ich unter dramaturgischen Gesichtspunkten eher suboptimal finde.
Ja.
Nichtsdestotrotz fand ich den Film nicht schlecht. Ich möchte fast sagen, ich fand ihn gut. Also ich habe diesen Film, ja, genossen kann man nicht sagen, weil das Thema ist einfach krass. Und er macht auch, also mir zumindest, an vielen Stellen wirklich Angst. Und er lädt zum Nachdenken ein. Auch das ist euphemistisch ausgedrückt. Ich würde sagen, er zwingt zum Nachdenken. Und es gibt, wie gesagt, lass uns gerne über ganz viele Sachen reden, wo man sagt, war das wirklich eine gute Entscheidung? Hätte man das nicht anders machen können? Aber unterm Strich fand ich diesen Film gut. Der hat mich gepackt. Und jetzt bin ich total gespannt, wie du ihn findest.
Ja, das ist spannend, weil ich hätte es nicht besser formulieren können. Ich habe ein paar Dinge, bei denen ich denke, weiß ich nicht, weiß ich überhaupt nicht. Hat mich auch richtig gestört. Zweifelt hier, Zweifel dort. Trotzdem war ich halt dabei. Und das ist schon faszinierend.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es, lass uns darüber reden, ist es einfach das Szenario, das dich nicht also nicht kalt lässt? Aber das stimmt ja, also das glaube ich nicht. Es gibt einfach schon einige dramaturgische Entscheidungen, vor allem auch, die dazu führen, glaube ich, dass man eben hooked ist und dass man dabei bleibt. Und die waren wohl so stark, dass sie das, was ich zu kritisieren habe, ausgleichen. Aber ja, ich habe auch, bin auch nicht mit allem happy. Aber ja, ich war auch dabei und war auch gut unterhalten und im besten Sinne gestresst. Ja.
Ja, ja. Oh, das ist auch gut formuliert. Ja, der Film stresst einen.
Ja.
Lass uns mal ganz kurz für diejenigen, die diesen Film vielleicht noch nicht gesehen haben, mal ganz kurz umreißen, worum es geht.
Ja.
Also das Szenario ist, dass ein Nukleargeschoss, eine Atomwaffe, auf die USA abgefeuert worden ist. Man weiß nicht von wem, man weiß nicht warum. Das Einzige, was man ab einem gewissen Punkt mit einer hundertprozentigen Sicherheit weiß, ist, dass diese Atomwaffe in 19 Minuten die Innenstadt von Chicago erreichen wird und es prognostizierte 10 Millionen Opfer geben wird. Mhm. So, und das ist, oh, ich kriege Gänsehaut, wirklich. Also das ist, es ist eine Ticking Clock. Es ist, also der Film dreht sich dann darum, wie die EntscheidungsträgerInnen, obwohl, nee, man kann, glaube ich, sagen, es sind leider hauptsächlich Männer, also die Entscheidungsträger in dieser Situation, mit einer recht ungewissen Faktenlage Entscheidungen treffen müssen, die für den Rest der Welt, für den gesamten Planeten verheerend sein können. Also die Frage ist, schlägt man zurück? Und wenn ja, gegen wen? Mhm. Und wenn man das macht, ist halt völlig klar, dass ein dritter Weltkrieg mit Atommächten, das wird dieser Planet, das wird die Menschheit nicht überstehen.
Ja.
Oder schlägt man nicht zurück, dann könnte aber der Eindruck entstehen, dass Amerika schwach ist, weak ist, mhm. dass man sich quasi so einem unfassbaren Anschlag mehr oder weniger schon ergibt und kapituliert. Also da spielt Prestige eine Rolle, Politik eine Rolle, Diplomatie eine Rolle. Und jetzt noch mal zur formalen Ebene. Dieser Film erzählt diese Ticking Clock, diese 19 Minuten bis zum Impact dreimal.
Ja.
Und das ist, lass uns doch da direkt einstarten, weil ich sehr dich gerne fragen wollte, war das eine kluge Entscheidung oder nicht? Mhm. Oder
ja.
Wie hast du dich damit gefühlt, als der erste Rücksprung quasi kam, also das zweite Kapitel nenne ich es mal. Mhm. Und man, also ich dachte, ach so, wir gehen jetzt wieder zurück auf Null. Ach ja. So. Also ich war zuerst ein bisschen irritiert, weil man ja schon irgendwie erwartet, oder bei den meisten Filmen so ist, dass du einen kontinuierlichen Fortgang einer Handlung hast,
ja,
und nicht wieder zurück auf Null geworfen wirst. Wie ging es dir damit?
Ja, ich war auch überrascht. Hatte kurz im ersten Kapitel schon gedacht, oh, Jared Harris ist der Verteidigungsminister, der kommt noch mal vor. Der lässt sich nicht nur da so auf, nur über das große, über den Bildschirm, über einer der Gesprächspartner per Video nur zeigen. Dass der Präsident die ganze Zeit nicht zu sehen war, war eigentlich auch schon, da kommt noch der Reveal, wer ist es wohl? Ich hatte aber nicht damit gerechnet, dass wir zurückspringen. Also das hat mich erstens überrascht. Mhm. Und dann hatte ich erst richtig Schwierigkeiten damit. Das lag aber vor allem daran, dass dieser eine Kommandant, ich habe nicht, können wir auch nochmal separat bitte drüber reden, also die Hälfte nicht verstanden, wer hier die Entscheidung trifft, wie diese ganzen Stationen alle heißen. Aber das muss man auch nicht. Jedenfalls dieser eine, also der, ich glaube, der Leiter des Nukleararsenals, wenn ich das richtig verstanden habe, war dann doch sehr prominent in diesem zweiten Kapitel. Und der war ja gar kein Sympathiebolzen. Also da war auch gar keine emotionale Anbindung. Man kommt zwar ins zweite Kapitel rein mit Jake, dem NSA-Vertreter, der auch, den fand ich eine tolle Figur, by the way. An dem kam man ganz gut ran, weil der noch so menschlich war und angefasst und sich auch nicht komplett korrekt verhalten hat, weil er eigentlich gar nicht derjenige ist, der dieses Gespräch jetzt führen sollte, weil nur sein Chef hatte halt gerade eine Darmspiegelung und war deswegen eben nicht da und deswegen ist er reingeschmissen worden in die Rolle. Der war super, mit dem ist man auch eigentlich eingestiegen in das zweite Kapitel. Man hat ihn mit seiner Frau gesehen, die schwanger ist, so, emotionale Anbindung. Und dann bist du aber sehr viel bei diesem Kommandanten und der hat leider gar nicht funktioniert. Also da habe ich jetzt gedacht, das ist jetzt schwierig. Ich war jetzt emotional angebunden an all die Leute aus dem ersten Kapitel. Vorneweg Sarah Fergusons Figur so.
Ja,
ne?
Ja.
Die Mutter, so, ja, mit, die zu Hause das kranke Kind hat. Der Vater fährt dann mit dem Kind in die Arztpraxis. Mal kurz gesagt, cool, dass es so rum ist, dass nicht die Mutter mit dem kranken Kind in die Arztpraxis geht und der Mann leitet die Kommandozentrale im White House, sondern sie. Fand ich super. Mhm. Da war ich aber involviert. Dann hat die noch den kleinen Dinosaurier mitbekommen von ihrem Sohn, ne, damit er heute auf sie aufpasst und so. Da war ich dabei. Und dann ist die weg. Ja. Und dann landen wir in so einem zweiten Kapitel und ich muss mich wieder neu emotional anbinden. Und dann wird mir leider neben, die Jake-Figur ist noch ganz gut, aber es ist halt wieder neue Anbindung nach, weiß ich jetzt was, waren es 30 Minuten, 40? Buch, schon mal schwierig, finde ich. Sich da ja, so ganz absolut. Neu wieder reinzufühlen. Okay, schon mal zu. Und halt dieser Kommandant war so, alles, was ich über den weiß, ist, dass er in irgendeiner Form, weiß ich nicht, Football, Baseball, weiß ich noch nicht mehr, irgendein Game darüber hat sich unterhalten. Und ansonsten ist er eben eine ziemlich glatte, militärische Wand gewordene, also Wand als Mensch.
Naja, der hat halt eine ganz klare dramaturgische Funktion. Ja. Also der ist derjenige, der knallhart die Position vertritt, wir müssen zurückschlagen, wir müssen darauf antworten. Und je länger wir diese Entscheidung, ob wir das machen wollen, hinauszögern, desto eher schließt sich für uns das Zeitfenster, um das überhaupt noch machen zu können. Ja. Also wir müssen jetzt unsererseits unsere Atomraketen losschicken, weil wenn jetzt hier noch länger gezögert und gezaudert wird, dann ist das Game vorbei, bevor es angefangen hat. Also der hat ja eine ganz klare Position. Bin ich total bei dir. Sympathisch war der nicht. Weiß auch gar nicht, ob der hätte sympathisch sein müssen. Mhm. Und weil du eben gesagt hast, man weiß gar nicht so genau, wer da, also die Chain of Command, wer da über wem steht und wie da irgendwie die Hierarchiepyramide aufgebaut ist und wer da eigentlich letztendlich die Entscheidungsgewalt hat. Also ich bin total bei dir. Die Details habe ich da irgendwie auch alle nicht durchstiegen. Mhm. Aber was ja wohl ganz klar ist, die letzte Entscheidung hat der Präsident der Vereinigten Staaten.
Ja, das ist richtig.
In dessen Haut natürlich niemand stecken möchte.
Korrekt. Dann aber direkt angeschlossen, das dritte Kapitel ist dann er. Du bist beim Präsidenten. Das ist aufgeladen mit dem Reveal, dass du noch nicht weißt, wer es ist. Du weißt nur, es ist vermutlich ein Mann,
aber
nach der Stimme.
Ja, Entschuldigung, war das so? Also mich hat es auch wirklich sehr genervt, diese Videokachel. Ja, ne? Diese ganzen wichtigen Menschen werden dann in so einen Call, wir kennen es alle seit Corona, werden in so einen Call zusammengeschaltet und dann die Videokachel vom Präsidenten ist halt schwarz. Ja. Der hat halt nur Audio, der spricht halt nur und kann hören, aber man sieht ihn nicht. Wo ich mir denke, ey, also das ist doch irgendwie, also man muss ja nur einmal kurz bei Netflix irgendwie auf Play drücken. Da hast du schon das Bild von Idris Elba. Du weißt, dass der irgendwie neben Rebecca Ferguson eine der Hauptrollen spielt. Also die Nummer mit, wir verheimlichen das ganz lange und erst im dritten Kapitel ist klar, wer der Präsident ist. Also die Rechnung geht doch überhaupt nicht auf. Das fand ich, also diese schwarze Kachel fand ich albern.
War es auch. War auch zu sehr dramaturgischer Kniff. Fand ich auch. Ja. Und ich bin dann auch nicht mehr am Ende noch mal 20 Minuten. Also was eigentlich nicht funktioniert, ist dann ihn leiden zu sehen. Wie schwer das ist, diese Entscheidung zu treffen. Weil ich habe ja gerade schon zweimal den Prozess gesehen. Mir ist ja emotional schon völlig klar, was das für eine unmögliche Entscheidung ist. Und dass die, also noch mal jemandem dabei zuzugucken, wie er da auch noch mal durchläuft. Also es war für mich nicht neu. Ich hatte beim letzten Kapitel so, hier gibt es jetzt für mich gerade eigentlich gar keine neue Information mehr, noch nicht mal den emotionalen Zustand des Präsidenten. Weil das habe ich ja schon verstanden, ohne bei ihm direkt zu sein, also ohne ihn zu sehen, was für ein Druck jetzt auf diesem Mann lastet. Zumal, das weiß ich jetzt nicht, ob das, es wird nicht einmal gesagt, meine ich, bis zum Ende. Naja, am Ende muss der Präsident entscheiden. Das wird ja nicht gesagt irgendwann mal.
Nee, gesagt wird es nicht, aber es steht so außer Frage.
Genau, gut, aber das würde ich auch sagen, ich überlege nur gerade, es wird nicht explizit gesagt, aber ich denke, man kann behaupten, dass man weiß, dass der amerikanische Präsident am Ende diesen Knopf drücken muss. So, ich glaube, das wird eben nicht extra ausgesprochen, weil es als Gesetz gilt. Und wenn es als Gesetz gilt, habe ich ja sowieso schon die ganze Zeit im Hinterkopf, Mann, ist das alles furchtbar, dass dieser Mann am Ende die Entscheidung treffen muss. Das denke ich schon die ersten zwei Male, die ich durch diese 20 Minuten laufe. Deswegen funktioniert vor allem das dritte Kapitel für mich nicht.
Mhm. Hätte es für dich funktioniert, wenn es nicht das dritte Kapitel gewesen wäre, sondern das zweite?
Weiß ich nicht. Ich hätte, glaube, ja, also nicht anstelle dessen. Ich glaube, dieses ganze Isolierte, der Präsident alleine, so, war, so sehr das stimmt, weil dieser arme Mensch ist dann isoliert am Ende des Tages und muss alleine seine Entscheidung, also er ist sowohl räumlich nicht gerade bei seinen Leuten da, ne, steht ja nicht in der Kommandozentrale oder irgendwas. Und er muss eben auch alleine jetzt diese Entscheidung treffen, eigentlich über die Welt. Mhm. Ich hätte das trotzdem, glaube ich, zusammengenommen im zweiten Kapitel. Also ich hätte lieber nur zwei Kapitel gemacht und dann im zweiten nochmal alle anderen Winkel gezeigt. Weil ich finde es schon smart zu sagen, man geht einmal rein und erzählt diesen ganzen Wahnsinn, auch um das alles zu erklären. Und dieses Gefühl von, oh Gott, was ist los? Hektik, Panik, Leute überfordert. Erstmal. Und dann macht man nochmal eine zweite Runde und wird detaillierter, weil es einfach so krass viel Info ist. Ne? Also das aufzusplitten und sagen, wir nehmen uns zweimal die Zeit, halte ich für einen smarten Move. Mhm. Aber erstens hätte ich da schon den Präsidenten dann reingepackt, sozusagen alle anderen Winkel. Mhm. Und ich weiß ich nicht, doch irgendwie hätte man, glaube ich, noch eine Möglichkeit finden müssen, vielleicht doch auch noch bei in der Kommandozentrale zu bleiben. Vielleicht hätte man irgendwie in dem ersten Kapitel ein paar Auslassungen lassen können zu Fergusons Figur, genau. Wenn man da irgendwie hätte Auslassungen machen können, die dann noch im zweiten Kapitel reingebracht worden wären. Weißt du?
Ja, ich verstehe es. Rebecca Ferguson ist mir auch, die habe ich richtig vermisst. Also die ist ja quasi die Perspektivfigur des ersten Kapitels. Und natürlich dockt man bei der an. Und die taucht in Kapitel 2 und 3 wirklich gar nicht mehr auf. Ja. Also die ist dann auch, die läuft dann auch nicht mehr im Hintergrund irgendwie mit oder so. Die ist dann einfach weg. Und da dachte ich mir auch, das ist zum Beispiel eine dramaturgische Entscheidung, wo ich mir denke, fühlt sich für mich suboptimal an. Also das ist eine eingeführte Figur, eine sympathische Figur. Ich konnte da emotional andocken. Die hätte im zweiten und dritten Kapitel noch zur Verfügung stehen können, sag ich mal. Das hätte Also ich habe die vermisst. Ich habe die einfach wirklich vermisst. Die war auf einmal weg.
Ja.
Und ich hatte auch das Gefühl, Kapitel 2 ist ja, also Kapitel 3, wie du schon völlig richtig gesagt hast, ist ja nur der Präsident. Der ist auf sich allein zurückgeworfen mit seiner Entscheidung. Und Kapitel 2 ist ja dieses, der Verteidigungsminister und dieser General, dieser hohe Militär, der sagt, wir müssen sofort antworten und zurückschlagen. Und dann ist da ja auch noch irgendwie Jake mit drin, der dann irgendwie, der hat auf einmal die Russen am Telefon, die sagen, ey, wir waren das nicht. Also bitte schießt jetzt von eurer Seite aus keine Atomraketen auf Russland, weil wir waren das nicht. Und das ist auch dieses, habe ich ihr Wort? Ne? Also dieses, man kann da nur noch, man kann das nur glauben, wenn das jemand sagt, weil du keine Beweise hast. Ich habe mich gefragt, also das war ja schon Kapitel 2 und 3. Und also Kapitel 1, um das nochmal jetzt der Vollständigkeit halber zu erklären, ist dieser Situation Room im White House, also diese ja, so eine Art Kommandozentrale, wo halt klar ist, oh, wir haben hier eine Nuklearrakete auf unserem Bildschirm, die auf einmal auftaucht. Und es wird ja auch versucht, die abzufangen. Mhm. Also es gibt ja dann diesen Versuch mit so zwei Gegenraketen, nenne ich es mal, laienhaft, dieses Geschoss vom Himmel zu holen. Und das schlägt fehl. Und ab dem Moment, wo halt klar ist, wir konnten diese Nuklearrakete auf dem Weg in die USA nicht abfangen, ist es Game Over. Dieser Impact, dieser Einschlag in Chicago wird stattfinden. Dann gibt es zwar immer noch so ein paar Stimmen, die sagen, naja, vielleicht löst die Rakete ja nicht aus.
Ja.
Vielleicht detoniert der Sprengkopf nicht. Das ist ja auch schon mal vorgekommen. Also, ich hatte das Gefühl, bei manchen Kapitelüberschneidungen, es ist so ein bisschen repetitiv, also es wiederholt sich einfach, hast du ja auch schon gesagt, dass man am Schluss nicht mehr das Gefühl hatte, ey, das ist jetzt aber wirklich mal eine neue Info. Und ich werfe jetzt mal eine ganz provokante Frage in den Raum. Ich weiß doch gar nicht, eigentlich, doch, ich würde so gerne mit dir diskutieren.
Ja, bitte,
ich überlege, ob ich das Fass aufmachen soll, aber ich möchte so gerne mit dir diskutieren. Ja, warum mache ich das jetzt
mal? Alle Fässer auf.
Weil ich nämlich überlegt hatte, was könnte denn für ein drittes Kapitel was hätte eine andere Perspektive sein können?
Ja. Mhm.
Und wir haben halt, wir haben diese Politiker, wir haben die Militärs, wir haben diese Geheimdienstmenschen. Das ist ja alles irgendwie Teil eines, ich nenne mal, Machtapparats, eines politischen Machtapparats. Und ich frage mich, du hast diese Ticking Clock 19 Minuten und ich, vielleicht setzt du mich auch gleich auf den Pott und sagst, das ist eine richtig bekloppte Idee, Anne. Aber ich habe mich gefragt, was wäre, wenn man eine Figur reingebracht hätte, die Journalist, Journalistin ist. Also wir sind ja auch ab und zu in diesem Presseraum. Mhm.
Presseraum.
Also der wird ja schon quasi angespielt.
Ja.
Und ich finde, also der Film spielt ja die Entscheidung durch oder den Prozess, wie würde man auf diese Situation reagieren. Das verwässert jetzt das vielleicht ein bisschen, aber wie krass ist das, wenn du eine Figur hast, eine Journalistin, sage ich jetzt einfach mal, die das mitbekommt. Und ich meine, wir leben in einem Zeitalter, man wartet ja nicht mehr, bis Tageszeitungen gedruckt sind und die Druckerpresse warm gelaufen ist. Wir leben in einem Zeitalter, wo du Tweets, nennt man das noch Tweets, seitdem es X ist? Also, wo man halt innerhalb von Sekunden Informationen über Social Media, über Internetkanäle in die Welt blasen kann. Und du hast eine Journalistin, die diese Info hat und die Verantwortung ist, kommst du jetzt deiner journalistischen Berichterstattungspflicht nach? Oder würdest du mit so einem Tweet, mit so einer Eilmeldung, mit so einer Breaking News Headline nicht erst recht Panik auslösen? Oder hast du die Verpflichtung, diese Menschen, und wenn es nur fucking 19 Minuten sind, zu warnen? Also so ein Bild von also man sagt ja auch Medien, ne, die vierte Macht im Staate, die hätte ich gerne irgendwie. Also das Gedankenexperiment finde ich spannend. Und jetzt sagst du mir, ob das total bekloppt ist oder ob das vielleicht cool gewesen wäre.
Nee, das finde ich eine richtig gute Idee. Genau aus dem Grund. Ja, wirklich. Tatsächlich muss man auch sagen, der Pressekonferenzraum war auch schon so gesetzt, dass das eine totale Erwartungshaltung hätte sein können. Ja, total. Ja. Und eigentlich fehlt ein bisschen, dass da nicht auch mal, oder? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass irgendjemand aus dem Presseraum mal runterläuft und mal an die Tür da klopft und sich da, also natürlich ist das sonst nicht was zu tun ist, aber sagt, hier stimmt doch was nicht, wir wollen jetzt Infos. Die Welt hat ein Recht darauf, das zu erfahren.
Richtig.
Ja, das finde ich eigentlich einen guten Punkt. Und ich hätte es dann auch noch weitergesponnen zu, also das dritte Kapitel. Und das ist eben gerade JournalistInnen, ne? Also ich meine, dass die merken, hier stimmt was nicht. Die sitzen ständig, das sind ja immer dieselben, die sind ja auch gewettet, die sitzen in diesem Raum. Die spüren ja auch sofort, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn Leute sich anders verhalten, wenn das anderes los
ist. Ja, vor allem, es ist so offensichtlich, die laufen ja auf einmal. Der Jake läuft ja auch irgendwie im Schweinsgalopp dann quer durch den Raum.
Sehr
also,
richtig.
Dass da irgendwie was im Argen liegt, ist ja offensichtlich.
Ja, und es ist so ein bisschen angeschnitten mit, jetzt würde mich interessieren, gibt es einen Director's Cut und es gibt noch ein Kapitel.
Das wäre spannend.
Weil diese eine Journalistin, den ganzen irgendwas zum Schedule erzählt sie und dann auch den einen Militärmenschen anspricht und fragt, was ist los und der so, gucken sie, dass sie wegkommen, wenn sie können.
Mhm.
Eigentlich ja. Boah, würde ich jetzt ein bisschen drauf wetten, dass es, vielleicht gibt es eigentlich einen, weil sie ist ja auch sehr genau auf 2 Stunden und das ist ja oft so eine Länge, die gewünscht ist. Ich könnte mir vorstellen, es gibt noch einen Director's Cut und es gab noch ein journalistisches Kapitel. Weil das ist total smart, wie du denkst. Und jetzt, ich habe jetzt die ganze Zeit halt diese Beweise sozusagen vor Augen, dass der Winkel ja eigentlich schon sehr prominent gesetzt wurde. Das hätte ich super gefunden. Und dann hätte ich von diesen 19 Minuten 10 darauf verwendet, dass das jemand rausfindet.
Ja.
Und dann die Entscheidung trifft. Und dann, vielleicht die Journalistin weiß immer noch nicht, was sie machen soll. Und dann gibt es irgendwo aber irgendwelche Influencer, Instagram, irgendjemand, der das anders postet. Ne? Jemand ganz anders aus dem White House. Vielleicht sogar der Typ, der die Essensausgabe macht und dann nach Hause geschickt wird. So jemand, der sich dann auf Social Media irgendwie austobt und sagt, dann hat der einen Kanal, der heißt, weiß ich nicht, Breakfast at the White House oder so und hat auch noch Follower und der macht das dann offensichtlich. Also so, dass während die Presse noch mit sich ringt, einfach jemand aus der Bevölkerung, aufgrund, weil Medien sind ja so viel mehr als
Mega.
Jetzt nur noch früher, war es natürlich, gab es die Gatekeeper und es waren die Zeitungen etc., dass dann so jemand querschießt, dass sich wahnsinnig schnell verbreitet. Und dann werde ich auch einfach mal gerne, gut, ist auf Budget, aber dennoch, irgendwie in 10 Minuten gezeigt, wie die Welt, also wie Washington D.C., Amerika eskaliert. Also was passiert wirklich mit der Person, die gerade irgendwo bei der Arbeit ist und das mitkriegt und nur noch raus will, also losrennt. Was passiert auf den Straßen? Und man hätte sogar, wenn man es als wirklich drittes Kapitel gesetzt hätte, alle, die das private Umfeld von all den Figuren, das du vorher gesetzt hast, die alle nutzen können.
Mega.
Jeder, ja, ne, den mega. Vater hier, die Frau dort. Und über die dann erzählen, um das nicht so random zu machen, du bist plötzlich bei irgendeiner Person irgendwo in Washington D.C., sondern die Tochter vom Verteidigungsminister. Du hättest einfach die dann nehmen ja. können und 10 Minuten zeigen können, wie um die herum und sie in bei sich selbst, was passiert da? Weil das fand ich schon mega spannend. Mega gut. Im Gettysburg, ne, bei dem Reenactment.
Mega. Vor allem, also das Thema ist ja Zeitdruck, ne? Also der Präsident hat nur 19 Minuten Zeit, um auf sowas zu reagieren. Die Presse hätte, ne, 19 ja. wann geht man mit dieser Info raus? Also das grundlegende Thema Zeitdruck wäre erhalten geblieben. Und was ich auch, als du gerade das erzählt hast, dachte ich mir, wie cool, wenn Leute auf ihrem Handy auf einmal diese Push-Up-Nachricht von hier Breakfast at the White House kriegen. Mhm. Und wir leben ja auch in einem Zeitalter. Du liest das und denkst, ach Gott, Fake News. So, also das ist doch nicht deren Ernst. Und dann hast du aber zum Beispiel den Ehemann von der Rebecca Ferguson-Figur, der das auch liest und sagt, ich rufe mal meine Frau an. Ja. Also ich habe dann Insider im Weißen Haus, die wird wohl wissen, ob es fake ist oder nicht. Man hätte da so schön irgendwie den Bogen spannen können. Und das hätte es, also es ist völlig absurd zu sagen, dass dieser Film langweilig ist, obwohl es im Internet viele, viele, viele harsche Kritiken gibt, die sagen, okay, es wäre ein langweiliger Film. So sehe ich das nicht. Aber mit diesem von uns jetzt gerade hypothetisch ersponnenen Presseplot, nenne ich es mal, hätte ich das Gefühl gehabt, boah, das wäre noch eine Umdrehung mehr gewesen. Also da hätte ich mir noch mehr dann irgendwie die Nägel abgekaut vor Spannung.
Ja.
Und total, wenn es diesen super, Presseplot gab, ob sie ihn geschrieben und gedreht haben oder nicht, dann finde ich, also wenn es das gibt, das ist ja eine reine Hypothese, die wir hier gerade aufstellen, so wie wir es gemacht hätten oder uns gewünscht hätten, wir wissen nicht, ob es diesen Presseplot gab. Aber wenn es ihn gab, wenn er geschrieben wurde und gedreht wurde und man sich dann im Schnitt dagegen entschieden hat, dann würde ich sagen, ist das meiner Meinung nach eine falsche Entscheidung gewesen.
Ja, das wäre wirklich interessant zu wissen. Ja, und irgendwie bin ich immer noch, weil es so, ich kann mir schon vorstellen, dass es so, wenn du dir das alles erdenkst und aufschreibst, es so logisch erscheint, wir müssen natürlich am Ende beim Präsidenten sein. Weil dieser eine Mensch muss die Entscheidung für die Welt treffen, weil es ist ja so. Also wenn er zurückschlägt, dann teilen alle Atommächte aus. Und das Argument, dass es nicht zu tun ist, dann werden wir komplett angegriffen als Amerika, weil wir eben uns als schwach zeigen. Und wir geben uns ja als die größte Nation der Welt aus. Sobald da diese Schwäche gezeigt wird, wird man uns angreifen. Das fand ich auch noch mal, das ist eigentlich ein relativ kleiner Moment, aber für mich war es schon diese Erkenntnis von so, es ist einfach gefährlich, wenn in der Welt ein Land sagt, wir halten insgesamt auf der Welt den Frieden, wir sind die Großmacht, wir führen überall sonst in anderen Ländern auch Krieg, wenn die wirklich wegbricht. Also das ist natürlich bekannt, aber das ist natürlich, also ich habe mich schon in dem Moment gedacht, wenn wir nicht in Amerika wären, wäre das ein anderer Denkprozess. In anderen Ländern, wenn auf die Rakete zusteuert, ist das eine andere Realität und es sind andere Entscheidungen zu treffen als jetzt für Amerika. Dieses wir können quasi nicht zurückschlagen, ist eine andere Diskussion für Amerika, als sie es jetzt für ein anderes Land wäre. So, war auch nur noch so kurz eingeworfen.
Ja.
Ja, und es macht eigentlich so Sinn, dass man sagt, natürlich muss man zu einem Mann gehen, der das jetzt am Ende entscheiden muss. Aber trotzdem, also es funktioniert nicht für mich. Ich bin emotional nicht nah genug bei ihm. Und daher helfen auch nicht die Telefonate mit seiner Frau. Und auch, also jetzt auch so, natürlich so im Sinne von vom Schauwert her toll, dass da noch diese Elefanten so durchs Bild laufen. Aber so richtig, warum jetzt Elefanten rettet in einem anderen Land, war mir jetzt nicht ganz so klar. Ein bisschen, ich glaube einfach nur, um auszuschließen, wo ist die? Kommt die da nicht auch vorbei? Fährt er nicht zu ihr? Will er sie retten? Also ich glaube, der Gedanke war, wir packen sie mal auf einen anderen Kontinent, dann müssen wir das nicht erzählen. Ja, das ist interessant. Genau wie du sagst, wir wissen nicht, ob es den Presseplot gab, aber als du es jetzt angesprochen hattest, würde ich sagen, es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass der so angelegt war. Ne? So, mhm. Dafür war der Presseraum zu präsent, weil eigentlich hättest du den auch komplett weglassen können. Fällt mir gerade ein.
Richtig.
Der hatte ja wirklich gar keine, also oder? Gab es irgendeine Funktion innerhalb dieser Kapitel mit der Presse?
Nee, noch nicht mal Comic Relief.
Nee, gar
noch
nicht, ne? Es war eigentlich nur ein Raum und eine Person hat da mit irgendwem drüber geredet und das war es dabei eigentlich. Also es hatte ja gar keine Konsequenz, fällt mir jetzt gerade ein. Also ich hätte das gelesen und gesagt, ja, das können wir verlieren, ne? Also weil, ob du das drin hast, das ist eigentlich immer der Test, bei allem. Kann ich es verlieren? Funktioniert der ganze Film dann noch? Dann hat es keine Funktion, dann muss es raus aus dem Buch.
Richtig.
Das geht sogar so weit runter, dieses Prinzip bis auf Szenen runter, dass man wirklich sagt, nimm den ersten Satz raus, die Szene funktioniert noch, dann muss der Satz draußen bleiben. Du nimmst den nächsten Satz raus, oh, Szene funktioniert immer noch. So, gleiches Ende der Szene. Also so spät wie möglich rein in die Szene, so früh wie möglich raus aus der Szene. Das sind wirklich Dinge, die man aktiv machen kann. Das ist jetzt auf den Großen gedacht. Wenn ich feststelle, okay, das ist ein super Strang, auch das ist ein Teil davon, der ist super, der Strang, aber das ganze, der ganze Film funktioniert ohne, dann muss es gehen, weil es hat keine Funktion in dem Sinne. Das klingt jetzt sehr unemotional, aber damit ist auch gemeint, es hat auch keine emotionale Funktion. Es hat einfach, das ist schön anzuschauen, aber muss raus. Und da muss ich gerade, ich habe gerade gar keinen Moment, wo, dass es storyrelevant war. Wow.
Nee.
Sherlock Arbeit. Finde ich super. Finde ich sehr gut. Jetzt vielleicht nochmal zu einem, nochmal zu den Kapiteln gerade, Kapitel 2. Mhm. So sehr ich mich da emotional geärgert habe, weil ich die Anbindung nicht hatte mehr an die, also verlor, also meine Figur, an die ich angebunden war aus dem ersten Kapitel, Rebecca Fergusons Figur, weg, blöd, neue Bindung aufbauen. Mit Jake geht das so halb, dieser Commander ist gar keine Figur, an die man anbinden soll. Wirft aber auch eher die Frage auf, aber will man nicht genau solche Menschen in diesen Positionen, die eben jetzt nicht emotional sind, also wie du gesagt hast, ne, also das ist halt ein Man of the Military und der, wir haben keine Zeit und der bricht das alles einmal runter. Würde aber argumentieren, du kannst trotzdem emotional an ihn angebunden sein, auch wenn er eine sehr analytisch-rationale Figur ist.
Mhm.
Missed the chance, so. Muss aber sagen, dass ich erst im zweiten Kapitel und auch durch diese vielen Sätze, die gerade dieser Kommandant sagt, mehr verstanden habe. Also ich brauchte das zweite Kapitel, um wirklich noch mal zu verstehen, was ist jetzt hier das Problem?
Mhm.
Ne, also ich muss sagen, im ersten Kapitel, ich weiß nicht, ob ich es nicht mitbekommen habe oder es war einfach sehr, sehr viel. Vielleicht war es auch beabsichtigt, dass man nur reingeschmissen wird und nicht genau weiß, was ist denn jetzt los. Aber ich hatte beim ersten Kapitel schon die Frage, aber Moment mal, können die nicht einfach noch eine zweite Flugabwehrrakete schicken? Warum nicht genau? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ah, es gibt aber auch die Chance, dass der nicht scharf gestellt ist, also die Rakete nicht scharf gestellt ist oder im letzten Moment nochmal deaktiviert wird und dann eben doch nicht nuklear explodiert in Chicago. Mhm. Warum dann, so blöd das klingt, ne? Aber okay, die trifft in Chicago auf und in Washington D.C. wird die Strahlung, die dort eintrifft, nicht bis Washington kommen. Das ist nicht der Punkt. Natürlich wird alles nuklear verseucht. Aber das Gefühl war, die Bombe trifft jetzt in 7 Minuten hier ein, was ja nicht stimmt. Die trifft ja, ich habe noch mal geguckt, 11 Stunden Autofahrt entfernt. Ich habe Google Maps aufgemacht, 11 Stunden Autofahrt entfernt auf. Und okay. So blöd das klingt, dachte ich, ihr benehmt euch aber, als trifft die gleich aufs White House selbst. Da war ich irritiert.
Oh, okay.
Hattest du gar nicht? Einfach,
also, okay. Also ich finde, wenn die Info ist, dieser nukleare Sprengkörper fliegt auf Chicago zu und prognostiziert, das war ja auch sehr deutlich, prognostizierte Trefferquote oder Trefferwahrscheinlichkeit 100%.
Ja, 10 Millionen
Tote. Und und 10 Millionen Tote. Also das ist, ich finde, das ist so unvorstellbar schrecklich, dass, also den Schock, der da gezeigt wurde von den Menschen im Situation Room, also dass denen die Bombe nicht selbst auf den Kopf fällt, um das jetzt ein bisschen flapsig auszudrücken, ja, aber es ist eine Katastrophe. Es ist ja eine Katastrophe.
Das, total fein. Die Reaktionen, viele, die eben geschockt waren, geheult haben, so. Die aber sozusagen, ich packe jetzt mein Handy und hau ab, auch verständlich. Also
dieses Fluchtreflex.
Es gab einfach Fluchtreflexe und Handlungen, die für mich, ja, das klingt jetzt so, als hätte ich das nicht verstanden, wie schlimm das ist. Das meine ich nicht. Ich glaube, es gab gewisse Verhaltensweisen, die eben diese Fluchtreflexe und so, die bei mir ausgelöst haben, der Gedanke trifft das Ganze jetzt sofort auf uns hier. Oder eben haben die alle schon mitgedacht, natürlich wird zurückgeschlagen, wir stehen jetzt vor dem dritten nuklearen Weltkrieg. Aber dann fehlte mir so ein bisschen, dass das der Hauptgedanke war. Dann, das hätte, glaube ich, irgendwo klar sein müssen mit, ja, aber es ist ja jetzt vorbei. Also natürlich schlagen wir ja zurück. Also es ist es jetzt einfach. Es war klar, wenn die erste Bombe fällt, dann sind wir im nuklearen Weltkrieg. Also das weiß man eigentlich. Das wird nicht passieren. Also wir müssen, das ist das Szenario, von dem wir eigentlich ausgehen. Und da war ich dann ein bisschen lost in den verschiedensten Verhaltensweisen. Okay. Aber vielleicht ist es auch zu, war das auch irgendein Denkfehler bei mir? Oder weil ich halt insgesamt am Anfang etwas verloren war mit, wo sind wir? Weil wir sind doch im White House, aber es geht jetzt um Chicago. Wer hat jetzt denkt hier was? Okay, man kann aber vielleicht, warum die einen sagen, wir müssen jetzt doch noch mal abwehren. Die anderen benehmen sich schon nach dem ersten missglückten Auslöschungsversuch dieser Rakete, als wäre es jetzt vorbei. Andere sagen, wir müssen noch mal schießen. Also dieses Ganze, ich glaube, das ist eigentlich das Gute daran, dass gezeigt wird, es ist totales Chaos. Die einen denken jetzt an der Stelle, es ist vorbei. Die anderen denken das noch nicht. Die vierten dürfen den Gedanken überhaupt nicht haben. Ich glaube, dass das die Realität ist. Aber mich hat es ein bisschen hin und her geschmissen. Und ich war ein bisschen unverortet. Also zwischendurch habe ich schon gedacht, boah, ich brauche, also das macht es mir auch ein bisschen schwerer, jetzt reinzukommen, weil ich hier so durch die Gegend geworfen werde.
Ja, da bin ich total bei dir, weil, also dieser Film, das ist ja eigentlich paradox. Das ist ja ein höchst emotionales Thema. Also es wird ja quasi das Gedankenexperiment eines, wie du schon gesagt hast, dritten, diesmal nuklearen Weltkriegs aufgemacht. Das ist ja die Apokalypse, die da als Gedankenexperiment skizziert wird. Höchst emotionales Thema. Und dann haben wir einfach drei Kapitel, wie du auch schon völlig richtig gesagt hast, in jedem Kapitel verliert man so ein bisschen die Figur, an die man emotional angedockt war, durch das vorherige Kapitel. Also, again, die Figur von Rebecca Ferguson.
Ja.
Und dann fängt man emotional quasi wieder bei Null an, muss sich irgendwie neu orientieren und an eine neue Figur im Ensemble quasi emotional binden. Und natürlich ist das, im Grunde ist dieser Film schon auch sehr verkopft. Also, es geht um Positionen, um Pro und Contra, das sind Dialoggefechte. Da werden Positionen verhandelt, da wird diskutiert. Und das ist ja eigentlich ja sehr verkopft. Also im Grunde das Gegenteil von emotional. Das Einzige, was wirklich sehr emotional ist, auch das hast du völlig richtig gesagt, ist das Chaos, dieses Gefühl von Überforderung und Chaos. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das hätte besser machen können. Also klar, man hätte sagen können, wir machen nicht drei Kapitel, sondern wir erzählen anhand einer Familie, ne, der kleine, kranke Junge mit dem Dino,
erzählen wir
das durch. Aber wenn du halt eine Impact-Zeit von 19 Minuten hast und du willst halt nicht einen Kurzfilm von 22 Minuten machen, dann brauchst du ja irgendwie ein bisschen mehr Fleisch irgendwie an der Geschichte. Ja, also wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Das ist total. Übrigens auch eine universelle Weisheit in unserer Branche.
Fall. Ja.
Übrigens, noch mal ein Gedankenexperiment. Ich glaube, das ist dann ganz schnell erzählt. Also wir haben den Präsidenten, ich weiß gar nicht, wie der heißt in dem Film, habe ich überhaupt nicht. Wurde der Name jemals genannt?
Also weiß ich nicht, wäre auch nicht relevant gewesen. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch keine Namen. Richtig. Ich glaube auch, dass der Commander nicht so heißt.
Wie auch immer. Also er wird ja gespielt, der Präsident wird ja gespielt von
Idris Elba.
Idris Elba? Okay. Das ist ja ein charismatischer Schauspieler. Also das ist ja ein Präsident, wie man ihn sich wünscht. Ne? Also das ist ja irgendwie, das ist ein Hühne und das ist ein Bär von Mann. Mhm. Aber er ist ja irgendwie auch im besten Sinne soft und reflektiert. Und das ist ja das, was man sich wünscht. Und darum hadert der ja auch so mit dieser Entscheidung.
Ja.
Stell dir mal vor, gleicher Film, gleiches Szenario, der Präsident heißt Donald Trump. Ja. Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, wie der sich entschieden hätte.
Ja.
Und in was für einer Rekordzeit er sich entschieden hätte. Ich glaube nicht, dass der da lange mit sich gehadert hätte.
Ist vielleicht auch Teil der Aussage dieses Films zum Thema Aussage. Mhm. Da würde ich auch gerne nochmal auf zurückkommen. Dass es wichtig ist, wen man wählt. Weil das ist wirklich eine der Fragen, die der Film aufmacht. Welche Menschen möchte man denn dann in diesen Positionen haben? Also,
ja.
Natürlich ist es eine Ausnahmesituation und du weißt bis dahin nicht wirklich, wie die reagieren werden, aber es ist natürlich schon, drückt man auf diesen Knopf als Präsident oder nicht, das ist schon sehr, da entscheidet man auch eben, wen man da hineinwählt. Ne? Man entscheidet jetzt nicht über die Figur von Jake in der NSA, so, das nicht, aber da, wo man eben die Wahl hat, möchte man jemanden, der da eben die ganzen 20 Minuten drüber nachdenkt. So, also,
ja,
das finde ich eben auch die Stärke dieses Films, dass du ganz viel anfängst nachzudenken. Also dich ganz viel fragst, okay, aber jetzt in der Realität wäre das dieser Mensch, der da sitzt und das wäre so und ja. Und deswegen auch eben, also Aussage, was transportiert dieser Film alles? Das Ende ist ja offen oder ist es das nicht? Weil, also es ist auch eine Frage, glaube ich. Also es ist insofern offen, dass man nicht sieht, ob der Präsident jetzt den Befehl gibt, zurückzuschlagen oder nicht. Weil das ist, darauf läuft es am Ende hinaus. Plus noch die kleine Frage, schlägt die Bombe wirklich nuklear ein in Chicago? Weil ja immer noch dieser letzte Punkt ist, sie könnte im letzten Moment noch inaktiv werden. Das wird ja beides nicht explizit gezeigt und gesagt. Wenn wir das dritte Mal durch sind, kommt wieder eine Schwarzblende, nachdem der Präsident wieder davor ist, seine Entscheidung mitzuteilen. Und dann gibt es ja noch dieses interessante vierte Kapitel, was ja eigentlich nur zeigt, ein paar der Figuren, die wir getroffen haben, die das Glück haben, designated evacuees zu sein.
Oh ja.
Na? Mhm. Und die dürfen dann in diesen einen Nuklear-Atomschutzbunker, diesen einen Ort, der geschaffen wurde, irgendwo bei Washington D.C., in dem Menschen sicher sind und es gibt Ausgewählte, die eben zufällig oder aufgrund ihrer Position irgendwo haben Menschen entschieden, dass diese Menschen in diesen Positionen das Recht darauf haben, in diesem Schutzbunker zu sein. Mhm. Und das ist ja das Letzte, was noch gezeigt wird. Alle fliehen weiter dahin, du weißt aber trotzdem nicht, zu welchem Zeitpunkt ist das jetzt? Hat die Bombe in Chicago, weil es ja weiter weg, schon eingeschlagen, die Rakete, schon eingeschlagen? Und was hat der Präsident? Es gibt jetzt nicht irgendwo noch Radio oder irgendjemand sagt das mit he did it oder he didn't do it oder so auch immer. Du wirst nicht informieren.
Mhm.
Right?
Mhm.
Also es ist offen gelassen. Wie geht's dir denn damit? Wie findest du denn das? Wie findest du dieses Ende? Also ich frag's offen. Das ist nicht suggestiv gemeint, einfach wirklich.
Ja. Ich habe ein bisschen quer gelesen im Internet. Dieser Film hat nicht von den KritikerInnen, sondern vom Publikum, also von den Menschen, für die man eigentlich Filme macht.
Ja.
Ganz schlechte Bewertungen zum Teil bekommen,
mhm,
weil dieses Ende natürlich maximal unbefriedigend ist.
Ja.
Und da verstehe ich den Unmut, also ich verstehe, woher diese Wut kommt, dass dieser Film sich um ein klares, eindeutiges Ende im Grunde drückt. Aber ich finde, es ist die einzig richtige, konsequente, künstlerische Entscheidung, da nicht
exakt
ein klares Ende zu erzählen. Und uns, ja, und das behaupte ich jetzt einfach mal, dass sich das die MacherInnen vorgenommen und gewünscht haben, dass man das Publikum ein bisschen im luftleeren Raum hängen lässt. Und du und ich, wir haben es beide schon gesagt, wir haben noch viel über diesen Film nachgedacht und nicht nur, weil wir uns heute zur Aufnahme unseres Podcasts verabredet haben, sondern weil der Film in einem wirklich nachhallt und nachwirkt. Und das lässt einen nicht kalt. Und ich bin der Meinung, dieses offene Ende ist absolut richtig so.
Ja, bin ich absolut deiner Meinung. Es war auch schon, sie muss das offen lassen. Also währenddessen schon gedacht, sie kann das nicht beantworten. Das, also sollte sie nicht, weil welche Aussage triffst du dann? Und das Beste ist eben, den Ablauf zu zeigen und zu sagen, ja, und jetzt überlegt mal jeder für sich selber, was er getan hätte oder sie getan hätte und was man sich denn wünscht, zurückschlagen oder nicht. Ja, wirklich. Es ist die absolut richtige Entscheidung. Es ist unbefriedigend. Das ist, liegt halt daran, dass wir alle gerne wollen, dass uns, dass wir nicht, das ist, ein Film ist so auch so ein Safe Space. Da wird, wir wissen, das ist nicht real. Und es gibt mehr Klarheit als im echten Leben oft. Und man kriegt dann am Ende dann das schön alles abgeschlossen, was man im Leben auch oft nicht kriegt. Mhm. So. In dem Sinne ist es unbefriedigend, aber ich glaube, das ist gut. Wenn das dann zu schlechten Kritiken führt, dann habe ich Fragen an die KritikerIn, die das so formuliert, weil das sollte man schon aufteilen können eigentlich. Emotional wünsche ich mir auch, dass mir das, der Film das hier alles beantwortet. Aber filmisch gesehen
ist es nicht entscheidend. Aber es waren keine Kritiken im Sinne von, das war jetzt nicht das Feuilleton. Das waren im Grunde Rezensionen. Also das waren,
oh, okay,
in Anführungszeichen, ich meine das völlig respektvoll, normale Menschen, also Kinogänger oder Netflix-StreamerInnen. Also das waren die Leute, für die man Filme macht.
Okay.
Das Publikum. Und die drehen hohl, weil die nämlich quasi um ein Ende betrogen,
ja,
worden sind. Oder sie fühlen sich zumindest um ein eindeutiges Ende betrogen. Aber ich glaube, das ist genau das, was Catherine Bigelow und Noah Oppenheim wollten. Und ich finde es total richtig.
Total richtig. Auch wenn man Aufregung und Wut, wissen wir alle, in der Welt der Algorithmen, ist die Emotion, die am meisten Aufmerksamkeit generiert. Und Leute bleiben am längsten beim Content, wenn sie Wut empfinden oder sich aufregen können. In dem Sinne, sehr smart. Schick die mal wütend nach Hause, weil dann reden die da in 5 Tagen noch drüber. Aber ich reg mich immer noch über dieses Ende auf. Also, dass wir jetzt immer noch nicht wissen, ob die Rakete jetzt eingeschlagen ist und ob wir immer noch nicht, dass wir jetzt immer noch nicht wissen, ob der Präsident zurückgeschlagen hat oder nicht. Das ist auch smart. Also, tatsächlich, dieser Gedanke, dass man will immer dem Publikum gefallen und man will, dass das Publikum happy ist. Na, oder halt auch mal nicht.
Mhm.
Vielleicht muss man aber dann auch das Standing an der Catherine Bigelow haben und sagen können, wenn jetzt hier nicht alle diesen Film mögen, hält das meine Karriere aus und ich halte das mit meinem Ego auch
auf
aus.
Auf jeden Fall.
Das musst du erstmal, weil es gilt halt schon, du bist immer nur so gut wie dein letzter Hit. Also, wenn das jetzt wirklich, also das aus, oh, also wenn wir jetzt wirklich so weit spinnen, ne, dann muss ich schon sagen.
Ja, aber also das, ja, also Ich war nicht dabei bei der Weltpremiere in Venedig.
Nicht?
Die hatten mich dieses Jahr nicht eingeladen. Nein, ich war nicht da dieses Jahr. Ich war nicht vor Ort. Ich habe es im Internet nachgelesen, dass bei der Weltpremiere in Venedig es Standing Ovations von über 10 Minuten gab nach Ende des Films. Also, ne, es gibt solche und solche. Im Internet,
ja,
ist ja auch ein bekanntes Phänomen, dass ja im Internet die Stimmen derer, die sich über etwas ärgern und die was zu stänkern haben, dass die meistens in der Mehrzahl sind,
ja,
und die Leute, die was mögen, sich selten genötigt fühlen, das auch irgendwie kundzutun. Schade eigentlich. Aber wir beide sind ja durchaus angetan von diesem Film,
ja,
von diesem Gedankenexperiment.
Ich wäre auch aufgestanden, wenn ich nicht, wäre ich
ja
eingeladen gewesen.
Ich auch. Und ja, Mensch. Also darum, das glaube ich, muss man differenzieren.
Ja, da bin ich bei dir.
Wollen wir über unsere Zitate sprechen?
Das können wir gerne machen. Ja, machen wir erstmal das. Mhm. Finde ich gut.
Ja?
Mhm.
Okay. Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Ich kann kurz anfangen, wenn du möchtest. Ich wiederhole nochmal. That's insanity, okay? No, sir. This is reality. Der Präsident sagt, that's insanity, okay? Und wird dann korrigiert, no, sir, this is reality. Was für mich so zusammenfasst das Gefühl von, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Und diese Menschen haben keine Zeit, da anzukommen, dass das die Realität ist. Die müssen handeln, immer noch aus dem Gefühl heraus, das ist doch jetzt nicht wahr. Also das ist Irrsinn, das kann jetzt nicht wirklich passieren gerade. Deswegen auch immer der Satz, that isn't right, right? Oder das ist ja nur ein Fehler. Also dieses völlige, obwohl alle, und dann immer den Satz, wir haben das 1 Million Mal geprobt. Ne? Also wir sind darauf vorbereitet. Mhm. Einerseits bist du darauf vorbereitet, aber in dem Moment, in dem es passiert, und das finde ich auch sehr schön an diesem Film, funktioniert das alles nicht so reibungslos. Sondern dann werden die Menschen Menschen. Dann ist es gut, dass es zig Protokolle gibt und auch manche sich dann daran schaffen zu halten.
Mhm.
Selbst dafür, dass das alles durchprotokolliert ist, läuft das nicht gut, weil eben der Mensch plötzlich Mensch ist. Und das fasst das so für mich zusammen in a nutshell, dass du nicht in dem Moment, wenn so eine Rakete im Anflug ist, dann ist auch, also du kommst nicht mehr hinterher, emotional, rational. Mhm. Eigentlich müsste man denken, man müsste sich vorher wirklich überlegen, das passiert, und dann nur noch ablaufen lassen, was man sich vorher schon überlegt hat, was aber man auch nicht kann, weil ja jeder dieser Fälle individuell ist. Allein hier die Tatsache ist, wir wissen nicht, wo es herkommt, wir wissen nicht, wer gelauncht hat, weil, also wir haben die Info nicht, der Satellit hat es verpasst. Ja, aber was heißt das denn? Hatten wir nur einen technischen Error oder sind wir unterlaufen worden? Ist das quasi, haben wir einen Spion in den eigenen Reihen? Du hast ja keine Zeit, sind alles nur Fragen. Ja, ich habe eigentlich nur Fragen, wir wissen alle überhaupt nicht und man muss trotzdem eine Entscheidung treffen. Und das ist dieses kondensiertes Gefühl von, also ist eigentlich niemandem Vorwurf zu machen, dass wer auch immer in diesen 20 Minuten wie reagiert hat, weil... Selbst wenn man sagt, aber dafür, du bist ja in dieser Position, Herr Verteidigungsminister. Ja, du bist aber in dieser Position, Herr Präsident. Der hätte klar sein müssen, dass du zu diesem Punkt kommen kannst. Nein, das kannst du alles vergessen. Also am Ende ist das dann noch ein Mensch, der da sitzt und muss plötzlich mit etwas umgehen, was viel zu groß ist für den Menschen. Weshalb ich auch diesen Suizid des Verteidigungsministers total richtig fand im Sinne dessen, was das mit jedem dieser Menschen macht. Also es ist ja durch jeden Menschen auch ein bisschen abgebildet worden, wie unterschiedlich man darauf reagieren kann. Und du weißt es vorher einfach nicht. Von daher nehme ich auch noch mal gerade was zurück, was ich vorher gesagt habe. Gut, dass dann manche Leute einfach losrennen, obwohl sie halt in Washington D.C. sind und noch, ne, also jetzt nicht direkt jetzt in diesem Moment betroffen sind von dieser fallenden Rakete. Ja, wer weiß denn? Also Fluchtinstinkt nur noch los, so. Also um das jetzt nochmal anders zu betrachten.
Ja, dem habe ich überhaupt nichts hinzuzufügen, weil das alles sehr nachvollziehbar und klug ist, was du gesagt hast.
Dankeschön.
Jetzt versuche ich nachzuziehen.
Zitat. Ja, bitte.
Mit meinem Zitat, give me a shout out if the world's going to end. Das ist im ersten Kapitel. Und das ist eigentlich ja so eine flapsige Nebenbemerkung in diesem Situation Room, weil das ist der Chef von der Rebecca Ferguson-Figur, der muss mal kurz im Nebenzimmer was anderes klären. Und das ist diese Nummer, ne? Also wenn die Welt untergeht, sag Bescheid, aber ich muss hier gerade was anderes machen.
Ja.
Und das kennen wir ja alle. Also das ist so eine flapsige Bemerkung. Und in diesem Film geht es dann aber, also in diesem Szenario, das dieser Film erzählt, wirklich darum, dass in 19 Minuten die Welt untergehen kann. Und da habe ich auch gedacht, ne, also das ist ja so eine Floskel, die wir alle vielleicht auch schon mal in den Mund genommen haben. Und ich habe mich auch mehrfach gefragt, dieser Film, wie realistisch ist der denn? Also ich glaube, Catherine Bigelow legt großen Wert darauf. Also sie hat gesagt, dass das wohl Recherche technisch alles einwandfrei abgeklopft ist und dass ihr Film wohl sehr realistisch ist.
Ja.
Und ich denke mir, okay, da kommt so eine Nuklearrakete und es gibt nur zwei Abfangraketen. Nur zwei. Also vom Gefühl her denkt man doch, dann ballert da halt 20 bis 50 Stück drauf, irgendeine wird schon treffen. Auch wenn der Vergleich, den ich sehr klug fand, war, it's like hitting a bullet with a bullet. Also es ist eigentlich irgendwie unmöglich. Aber wo man sich denkt, okay, er schießt da zwei Abfangraketen drauf, dann, das klappt nicht, okay, game over. Also ist das realistisch? Aha. Auf der anderen Seite, wie realistisch ist ein Tatort im deutschen Fernsehen oder irgendein anderes Krimi-Format in irgendeinem anderen nationalen Fernsehen? Ich habe manchmal das Gefühl, dass man durch Film und Fernsehen schon so, gerade im Krimi- oder Thriller-Bereich, man denkt halt, naja, klar, aber also die Fingerabdrücke können doch innerhalb von 20 Minuten im Labor festgestellt werden. Und wenn du dann mal wirklich ein bisschen recherchierst, für manche Sachen, jetzt nicht für Fingerabdrücke, aber für manche Sachen müssen irgendwelche Kulturen angelegt werden in irgendwelchen forensischen Laboren, wo man sagt, das Ergebnis haben wir frühestens in 8 Wochen. Wo man sich denkt, what? So, und man denkt halt so durch alle True-Crime-Formate und Krimi und Thriller und Filme und Hörspiele und Bücher und so weiter. Ich glaube, dass wir tatsächlich von der Realität, da von dem, was uns da präsentiert wird im Fiktionalen, häufig sehr weit entfernt sind. Und vielleicht ist es so, vielleicht gibt es exakt zwei Abfangraketen, die man auf so ein Nukleargeschoss abschießen kann. Und wenn die halt nicht stechen, dann war es das. So, vielleicht ist das so. Und das würde mir Angst machen. Und offensichtlich ist das ja dann auch keine unberechtigte Angst. Und dieses Give me a shout out if the world's going to end, dieser ganze Film, finde ich, zeigt sehr realistisch auf, Leute, das ist hier zwar gerade ein Film, aber das ist hier nicht, das ist kein Elfen- und Auenland und wir sind nicht mit Trollen und Hobbits unterwegs. Ja. So, also wir sind nicht in einer völlig fiktiven Fantasy-Welt, sondern das könnte exakt so ablaufen. Es ist keine Doku, es ist schon ein fiktionaler Film, aber er ist nicht, wahrscheinlich nicht sehr unrealistisch. Und das macht Angst, weil, keine Ahnung, ich möchte jetzt hier zum Ende unseres Podcasts nicht in so eine pessimistische Stimmung verfallen, aber keine Ahnung, es ist, die Weltpolitik macht mir gerade Angst und vielleicht sind wir tatsächlich nicht mehr die Generation, die keinen Krieg mehr am eigenen Leib erleben muss. Ich wollte schon darf sagen, um Gottes Willen. Mhm. Also vielleicht ist, ne, also vielleicht, vielleicht sind wir irgendwann am Rande eines nuklearen Kriegs. Und ja, also es ist, es kann einem Angst machen. Und ich kann nur für mich sprechen, ich finde es ganz häufig beängstigend. Und dieser Film regt zum Nachdenken an. Und ich werde nicht mehr flapsig und nicht mehr in einem nicht angemessenen Kontext über das Ende der Welt flapsig sprechen. Das werde ich nicht mehr tun.
Mhm. Ja, das finde ich alles sehr wahr und klug gesagt. Der Film beginnt ja auch mit diesen zwei Kacheln, dass am Ende des Kalten Krieges sich alle Nationen geeinigt hatten, abzurüsten, weil man schon so weit fortgeschritten war, an diesen Abgrund ran und mehrfach auch an diesem Abgrund wirklich haarscharf stand während des Kalten Krieges. Und dann kommt ja nur die zweite Kapitel, diese Ära ist jetzt vorbei. Und das Gefühl ist natürlich, das passiert jetzt wieder. Als hätte man vergessen, warum man abgerüstet hat, dass man schon mal in die Richtung gerollt ist und jetzt machen wir es wieder. Deswegen ist, glaube ich, auch diese, also Kamera, nicht unser Department, aber der ganze Style des Films eben so Handkamera wackelnd dokumentarisch fast, dass man das Gefühl, also es wird ja der dokumentarische Stil hervorgerufen aus dem Grund, ne? Dass man möglichst das Gefühl hat, das hier ist eben nicht Fairy Tale und Fiction und wir machen jetzt hier große, schöne Bilder, weil es ist Film, sondern nee, außerdem wird es messy, wenn das eben losgeht. Ich hatte auch, also das finde ich aber auch wahnsinnig im Film, ganz viele dieser Aspekte, dieser Abläufe, hat er wirklich sehr gut kondensiert runtergebrochen. Also diese Tatsache, man schickt nur eine Flugabwehrrakete los, beziehungsweise zwei. Mhm. Die eine funktioniert da nicht, auch mal kurz eingebracht. Was ist übrigens das Thema, ne, wie gut sind unsere ganzen Abwehrsysteme in Schuss oder generell unser Equipment? Dann bleibt nur noch eine. Und es fragt ja dann noch eine Figur, Rebecca Fergusons Figur, warum schicken wir nicht noch mehr? Und dann sagt sie, wir haben nur 50. Wir müssen einfach schon vorausschauen, dass da noch mehr kommen. Weil von Anfang an, ab der ersten Rakete, geht es ja eben schon um all diese Zukunfts-, diese verschiedensten Zukunftsszenarien, die dann aufgemacht werden. Mhm. Und der Verteidigungsminister sagt halt hinterher, so it's like a coin toss. Also es ist, als würdest du eine Münze werfen, ob jetzt unsere Flugabwehrrakete den uns bedrohenden Flugkörper ausschalten kann. Das ist, was 50 Milliarden uns bringen. So. Mhm. Oder Millionen? Naja, also so oder so. Es wird halt, die Information wird verteilt, das ist alles wahnsinnig teuer. 50 davon zu haben, kannst ja hochrechnen, was es dann gekostet hat. Und du kriegst trotzdem nur eine 50-50 Chance. Also das ist wirklich, allein das für sich genommen. Ich glaube, für mich kam da am meisten der Schock raus, weil die Zahlen müssen ja stimmen. Also das glaube ich auch, dass das, dass das nicht fiktionalisiert ist. Weil wenn du das machst, dann fällt der ganze Film in sich zusammen. Ja. Wenn du sagst, ja, sie hat jetzt einfach an dem Punkt übertrieben, dass dann nur zwei losgeschickt wurden, dann kannst du sagen, ja, dann brauche ich den Rest ja gar nicht gucken. Weil dann, also dann, gut, dann, oder dann kannst du dich wieder darauf hin zurückziehen, dass du sagst, ja, dann wird es in echt ja schon nicht so schwer werden. Die schicken einfach mehr als zwei los. So, ne? So. Ja. Das ist jetzt natürlich klar, dass das dann so ausgeht. Das darfst du ja nicht machen. Deshalb würde ich jetzt davon ausgehen, dass genau der Teil stimmen muss.
Ja.
Weil der ist nämlich auch der, der mich, weiß ich nicht, am meisten, aber schon unter den Top 3 geschockt hat in dem Film, weil ich dachte, what? Mhm. Ja, was ist denn da mit Abwehrmöglichkeiten? Ne? Also erstmal natürlich eh haben, dann ist das so furchtbar teuer und dann kriegst du trotzdem nur eine 50-50 Chance, weil selbst mit den besten Berechnungen hast du, es ist schwierig, einen Flugkörper, der eben auch was 6 Kilometer in der Sekunde zurücklegt, zu treffen. Also das, ja. Das, weil dann kommt eben Wind dazu, etc. Wahnsinn. Das war der Schock, wo ich dachte, oh. Mhm. Und deswegen gehe ich schon, also mein Vorschlag wäre, dass die Zahl stimmen sollte, weil sonst
ja, definitiv,
ist alles
ja.
Danach nämlich hinfällig. Ja, meine Güte.
Mal durchatmen.
Wie kriegt man da jetzt nochmal einen Bogen woanders hin? Ich überlege gerade. Ich hätte vielleicht noch eine Sache, die mich immer wieder gestört hat. Mhm. So als Entscheidung. Sind wahnsinnig oft Anrufe einfach verpasst worden oder die Verbindung war schlecht. Das ist mehrfach passiert und darüber ärgere ich mich immer, wenn das passiert. Fergusons Figur verpasst ihren Mann beim Kinderarzt, bei der Kinderärztin im Wartezimmer einmal, weil er gerade mit der
der verpasst, also so habe ich das nicht verstanden. Das ist Unknown Number und der geht deswegen nicht
stimmt.
ran.
Stimmt, und der geht deswegen nicht ran. Das stimmt, das ist richtig. Der geht deswegen nicht ran. Ich glaube, einmal, da wäre es, glaube ich, noch okay gewesen, einmal das zu erklären, weil es geht ja auch darum, dass sie kein Handy haben kann. Was bringt sie dann dazu, doch ihr Handy zu holen? Das ist ja auch eine extreme Verletzung des Protokolls, unter dem sie arbeitet. Aber es ist danach noch ein paar Mal passiert und dann eben auch die Verbindung schlecht gewesen. Und das ist, wenn das jetzt nicht darin beruht, sagen wir, wir hätten einen tollen Pressestrang gehabt und die ganze Welt ist plötzlich in Aufruhr und alle versuchen, sich gegenseitig anzurufen, dann verstehe ich, warum der Präsident in seinem Netz nicht mehr durchkommt. Dass der Präsident aber nicht durchkommt zu seiner Frau irgendwo in Afrika, habe ich auch noch mal Fragen zu, ob der nicht irgendwelche anderen Mittel hat zu telefonieren.
Aber ganz ehrlich, das kennen wir doch alle, dass mal eine Verbindung zwischen München und Hamburg nicht so gut läuft.
Das ist richtig.
Also das ist, that's life.
Ja, that's life. Das ja, aber wenn es so oft passiert im Film, dann ist es mir eben zu oft passend jetzt gesetzt an der Stelle, damit die nicht mehr miteinander reden, weil das passt mir jetzt eigentlich gerade nicht so als Autorin. Das, natürlich muss die Figur jetzt eigentlich ihre Ehemann, Ehefrau anrufen, Eheperson anrufen und dann, ja gut, aber ich irgendwie muss das hier mal zu einem Ende kommen. Natürlich würden die am Telefon miteinander bleiben. Ist halt einfach eine schlechte Verbindung. Das ist jetzt sehr, also ich bin da hin und her gerissen zwischen That's life und das ist aber jetzt ein dramaturgisch, ich sag's mal also das ist jetzt dramaturgisch aber eher ein billiger Kniff, wenn dann jetzt ausgerechnet da die Verbindung nicht so gut ist oder ups, den Anruf verpasst er jetzt, das meine ich. Da bin ich ein bisschen, also es hätte auch ohne funktionieren, da hätte ich mir gewünscht eine schönere Lösung, genau, ich hätte mir eine schönere Lösung gewünscht, so.
Okay.
Als kleiner Teil, ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Schlussmoment war, aber ich habe ihn jetzt damit mal gesetzt.
Okay. Gut, dann lasse ich meine 28 anderen Punkte noch fallen. Nein, Quatsch. Ja. Nein, alles gut.
Ich habe ja auch gedacht, also ich glaube, ich kann jetzt ein bisschen lesen, ob du noch 28 Punkte hast. Aber wenn du sie, aber hättest du sie noch, würden wir sie natürlich noch durchgehen. Aber ich glaube, ich wäre am Ende, es ist alles vor allem von dir gerade sehr schön gesagt worden zum Schluss. In der Schwere, die das Ganze nun mal hat.
Mensch. Das war ein Film.
Das war ein Film. Ja. Das war ein Film, da denken wir
jetzt noch eine Weile drüber nach. Und als nächstes, auf jeden Fall.
Ja, als nächstes.
Und als nächstes gucken wir keinen Film,
nein,
sondern mal wieder eine Serie.
Ja.
Lisa, welche Serie gucken wir als nächstes?
Wir gucken die erste Staffel von Nobody Wants This. Ganz anderes Genre.
Ja.
Love, Romance, Serie. Und wir sind sehr gespannt. Wir begeben uns jetzt mal in das Genre hinein. Schaut sie gerne, die erste Staffel. Und dann hört ihr uns in 2 Wochen wieder. Vielen Dank fürs wieder dabei sein. Wie immer, abonniert gerne den Podcast. Klickt die Glocke. Lasst Sterne da. Viele, viele Sterne. Ja. Wir freuen uns. Lob, Anregung, Kritik gerne in unsere Richtung. Entweder über unsere E-Mail-Adresse oder unsere Instagram-Kanäle. Alles unten verlinkt in den Shownotes.
Lisa, es war ein Fest. Vielen Dank. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch in 2 Wochen.
Danke, Anne. Ich freue mich auch.
Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bleibt gesund.
Ja.
Bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen. Tschüss.